Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es war ein sehr besonderer Besuch. Kurz vor Ende seiner Amtszeit ist US-Präsident Biden nur für Stunden nach Berlin gekommen. Deutschland sei der engste und wichtigste Verbündete der Vereinigten Staaten, sagte Biden. Und Bundespräsident Steinmeier bezeichnete den 81-Jährigen als leidenschaftlichen Transatlantiker. Doch es ging nicht nur um die Würdigung der gemeinsamen Zeit. Zu Beratungen mit dem Kanzler und Biden reisten auch Frankreichs Präsident Macron und der britische Premier Starmer an.
Er ist extra noch einmal angereist vor dem Ende seiner Amtszeit. Schloss Bellevue am Vormittag. Hier wird Joe Biden von Bundespräsident Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen. Es ist der symbolische Teil des Tages, die Würdigung von Bidens jahrzehntelanger politischer Verbundenheit. Steinmeier lobt seinen Einsatz für die transatlantischen Beziehungen. Vor ein paar Jahren war die Distanz zwischen unseren Ländern so groß, dass wir uns fast verloren hätten. Als Sie Präsident wurden, haben Sie Europas Hoffnung in unsere transatlantische Bindung über Nacht wiederbelebt. Für seine Verdienste erhält der US-Präsident den höchsten deutschen Orden. Er fühle sich besonders geehrt, hier auch die Holocaust-Überlebende und immer noch aktive Zeitzeugin Margot Friedländer zu treffen, sagt er. Sein Appell heute: Der Traum eines freien Europas bleibt die Aufgabe unserer Zeit. Nirgendwo ist diese Aufgabe dringender als beim Widerstand gegen Putins bösartige Attacke auf die Ukraine. Am Nachmittag beginnt der Arbeitsbesuch, Ankunft am Kanzleramt. Die weitere Unterstützung der Ukraine steht im Mittelpunkt mehrerer Gespräche.
Wir unterstützen die Ukraine so kraftvoll wie möglich. Gleichzeitig tragen wir Sorge dafür, dass die NATO nicht zur Kriegspartei wird.
Biden lobt, dass Deutschland nun 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgebe.
Please keep it up, because it matters.
Weiter so, das ist wichtig, sagt er. Extra angereist, auch das eine Botschaft, sind der französische Präsident Macron und Großbritanniens Regierungschef Starmer. Die Viererrunde berät über außenpolitische Fragen, die Ukraine und den Nahostkonflikt. Es dringen keine konkreten Ergebnisse nach außen, aber diese Bilder. Ein US-Präsident, dem Europa immer besonders wichtig war, verabschiedet sich. Am Abend auch von Dutzenden Schaulustigen am Flughafen. Nach nicht einmal 24 Stunden fliegt Biden zurück in die USA.
Markus Preis in Berlin. Der Tag heute war Ausdruck der engen Verbindung zwischen Deutschland und den USA. Ist denn die deutsche und auch die europäische Politik auf die Zeit nach Biden vorbereitet?
Ich würde sagen, eher nicht, zumindest nicht in der vielleicht akutesten Frage, nämlich der Unterstützung der Ukraine. Sollten die USA sich da zurückziehen, dann fehlen den Europäern trotz aller starken Worte der Unterstützung, die es auch heute wieder Richtung Kiew gab, schlicht und einfach die Mittel, Waffen, Munition, um der Ukraine längerfristig beistehen zu können. Aber Amerika liefert nicht nur Waffen, sondern auch das, was die Amerikaner immer als Leadership bezeichnen, also politische Führungsstärke. Sie geben in schwierigen Fragen die Richtung vor. Und gerade Olaf Scholz hat sich in Sachen von Krieg und Frieden ja immer sehr, sehr genau an dem orientiert, was Joe Biden gemacht hat. Wir erinnern uns zum Beispiel daran, die Leopard-Panzer wurden erst geliefert, als auch die USA Panzer geschickt haben. Mit Donald Trump wäre das so wohl nicht mehr möglich. Und Deutschland müsste dann stärker selbst Position beziehen. Sollte Kamala Harris die Wahl gewinnen, dürften die Probleme für Berlin sicher eine Nummer kleiner sein. Es gibt ein gewisses Aufatmen, aber viele hier gehen davon aus, so eine wirkliche Herzensangelegenheit wie für Biden ist Europa für Kamala Harris wahrscheinlich nicht.
Vielen Dank, Markus Preis. Und wir gehen nach Washington zu Gudrun Engel. Wie wichtig sind denn aus amerikanischer Sicht die Beziehungen zu Deutschland für die USA?
Ja, auch aus amerikanischer Sicht ist es vermutlich so, dass Joe Biden der letzte große Transatlantiker war, der als Präsident hier hinter mir im Weißen Haus sein Amt ausgeübt hat. Also egal, wer hier die Wahl gewinnt, die Beziehungen zu Deutschland und zu ganz Europa werden sich verändern. Sollte Kamala Harris diese Wahl gewinnen, sagt sie zwar, sie will an der Hilfe für die Ukraine festhalten und sie will auch weiterhin starke Führungsnation in der NATO sein, aber tatsächlich wird sie den Fokus mehr in Richtung Richtung Pazifik lenken. Das ist etwas, was wir schon unter Präsident Obama gesehen haben. Ja, und sollte Donald Trump diese Wahl gewinnen, da gilt ganz klar America first. Also er sagt ganz klar, Allianzen aller Art sind ihm nicht so wichtig. Ihm geht es vor allem eher um Handelsbeziehungen. Also er sieht keine Hilfe und Unterstützung für die Ukraine. Er sieht keine große Unterstützung für die NATO. Das hält er für nicht besonders sinnvoll. Und er möchte sogar Zölle für alle Waren, die in die Vereinigten Staaten kommen, in Höhe von 10-20%, egal woher. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Spannungen, voraussichtlich mit Deutschland, aber auch mit ganz Europa.
Gudrun Engel, vielen Dank. Die Ukraine war also ein Thema bei den Gesprächen in Berlin. Seit Beginn des Krieges hat der russische Präsident Putin engere Allianzen geschmiedet, unter anderem mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. International stehen beide weitgehend isoliert da. Deshalb unterstützen sie sich gegenseitig, etwa mit Waffenlieferungen. Der südkoreanische Geheimdienst NES meldet jetzt, dass 1500 nordkoreanische Soldaten nach Russland entsandt wurden. Sie sollen Putins Truppen im Krieg unterstützen. NATO-Generalsekretär Rutte hat angekündigt, den Bericht zu prüfen. Außerdem ging es in Berlin auch um den Krieg in Nahost und die Tötung von Hamas-Anführer Sinwar. US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz äußerten die Hoffnung, Sinwars Tod könne ein Fenster für Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln öffnen. Die israelische Armee hat inzwischen neue Details zu dem Einsatz bekannt gegeben, bei dem Sinwar getötet wurde. Das Militär hat dieses Video aus dem Süden des Gazastreifens veröffentlicht. Es soll von einer Drohne in dem Gebäude aufgenommen worden sein, in dem sich Sinwar zum Schluss aufhält. Kurz bevor er getötet wird, sitzt der Hamas-Anführer in einem Sessel in dem bereits teilweise zerstörten Haus, hier rot eingezeichnet. In der Hand hält er einen länglichen Gegenstand, den er später nach der Drohne wirft. Sinwar wird schließlich durch DNA-Proben identifiziert. Und wir schalten nach Tel Aviv zu Christian Limpert. Der Westen hat nach dem Tod von Sinwar Hoffnung, dass es zu Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas kommen kann. Wie wahrscheinlich ist das?
Es deutet nichts auf unmittelbar bevorstehende Verhandlungen hin. Und selbst wenn, dann sind Analysten hier eher pessimistisch, dass es hierbei einen Durchbruch geben wird. Das Grundproblem bleibt bestehen. Die Hamas wird weiterhin bestehen auf einen permanenten Abzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen. Und das ist eine Forderung, die Premier Netanyahu nicht erfüllen wird und kann. Er hat ja als Kriegsziel die totale Zerstörung der Hamas im Gazastreifen ausgerufen. Das ist nicht erfüllt. Und seine rechtsextremen Koalitionspartner, die drängen weiterhin auf einen Krieg mit aller Härte weiterhin im Gazastreifen. Über all dem steht die Frage, was passiert nach einem Durchbruch, wenn eine Waffenruhe, ein Geiseldeal wirklich erreicht ist. Es gibt nach wie vor keine Strategie für den Tag nach Ende des Krieges. Es ist bislang völlig unklar, wie im Gazastreifen eine neue Ordnung hergestellt werden soll, wer dort sozusagen die Kontrolle übernimmt.
Christian Limpert, danke für die Information nach Tel Aviv. Bundestagsvizepräsidentin Özoos ist wegen eines Instagram-Posts zum Gaza-Krieg unter Druck geraten. Die SPD-Politikerin hatte ein Bild geteilt, das brennende Gegenstände mit der englischen Schlagzeile „Das ist Zionismus“ zeigt. Nach einer Aussprache im Ältestenrat äußerte Özoos ihr Bedauern. Das wurde von den Ampelparteien akzeptiert. Aus der Union kommen aber Rücktrittsforderungen. Der Zentralrat der Juden spricht von einer Entgleisung. Die Unterbringung der 12 Migranten in einem Asyllager in Albanien ist unzulässig. Ein Gericht in Rom hat heute entschieden, dass sie nach Italien gebracht werden müssen. Laut Beschluss dürfen die Herkunftsländer der Männer, Bangladesch und Ägypten, nicht als sicher angesehen werden. Das wäre aber eine Voraussetzung dafür, ihre Asylverfahren in Albanien durchzuführen. Das italienische Innenministerium kündigte Berufung gegen das Urteil an. Für die einen ist es die einzige richtige Reaktion auf die aktuelle Bedrohungslage im Land. Für die anderen geht das, was heute im Bundestag verabschiedet wurde, nicht weit genug. Zur Debatte stand das sogenannte Sicherheitspaket. Ein Mix aus Verschärfungen im Aufenthalts- und Waffenrecht. Werfen wir zunächst einen Blick darauf, was geplant ist.
Die Ampel verschärft mit ihrem sogenannten Sicherheitspaket unter anderem das Waffenrecht. Das Verbot von Springmessern soll ausgeweitet werden, mit Ausnahmen etwa für Jäger und Handwerker. Für Volksfeste und andere Großveranstaltungen wird es ein generelles Messerverbot geben. Ausweisungen sollen erleichtert werden, zum Beispiel bei Asylbewerbern, die bei einer Straftat eine Waffe verwenden. Menschen, die in einem anderen EU-Land Asyl beantragen müssten und könnten, sollen gar keine Leistungen mehr erhalten. Die Ermittlungsbehörden sollten nach den Plänen der Koalition mehr Befugnisse erhalten, um zum Beispiel Terroristen zu identifizieren. Diesem Teil des Sicherheitspaketes hat der Bundesrat nicht zugestimmt.
Es ist kompliziert. 9 namentliche Abstimmungen stehen im Bundestag auf dem Programm. Wie Reiseführer leiten die parlamentarischen Geschäftsführer ihre Abgeordneten durch die Abstimmungen, damit sich keiner vertut. Im Kern geht es um 2 Gesetze, die das Sicherheitspaket der Bundesregierung ausmachen.
Wir haben als starke Reaktion auf den furchtbaren Terror von Solingen gemeinsam dieses Sicherheitspaket geschnürt. Es ist die richtige Antwort auf die aktuellen Bedrohungen durch islamistischen Terrorismus, durch Antisemitismus, durch Rechts- und Linksextremismus.
Innerhalb der Ampelfraktionen stören sich manche an den Verschärfungen im Asylrecht und stimmen gegen das Gesetz der eigenen Koalition. Doch am Ende steht die Mehrheit. CDU und CSU wollen dagegen noch strengere Regeln. Die Regierung aus ihrer Sicht ein Sicherheitsrisiko.
Sie haben das ohnehin zu klein geratene Sicherheitspaket Ihrer eigenen Regierung zu einem Mini-Päckchen zusammengeschrumpft. Und das wird dem Thema innere Sicherheit nicht gerecht.
Zu den vielen Abstimmungen kommt es wegen zahlreicher Anträge der Opposition. Die Union fordert etwa, Migranten an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Das macht sie seit Wochen erfolglos. Die Bundesregierung hält das für rechtswidrig. Und dann kommt der Ampel auch noch der Bundesrat in die Quere. Der Teil des Gesetzespakets zu den neuen Ermittlungsbefugnissen für Sicherheitsbehörden hätte eine Mehrheit bei den Bundesländern gebraucht, doch die wird verfehlt.
Dinge, die wir als Länder immer gefordert haben, sind heute an dem Widerstand der Union gescheitert. Das ist unverständlich, das ist eine Blockadehaltung. Und die Bundesregierung muss jetzt entscheiden, ob wir einen zweiten Anlauf nehmen können.
Etwa in einem Vermittlungsausschuss. In Kraft treten können damit zunächst nur die Verschärfungen im Asyl- und Waffenrecht.
Weniger arbeiten fürs gleiche Geld? Für die meisten Arbeitnehmer ist das Wunschdenken. In mehr als 40 deutschen Unternehmen war es aber für einige Monate Wirklichkeit. Sie hatten sich an einem wissenschaftlichen Projekt beteiligt, das herausfinden wollte, wie wirkt sich eine 4-Tage-Woche ohne Lohneinbußen auf das Wohlbefinden der Beschäftigten, aber auch auf die Produktivität des Unternehmens aus. Die Ergebnisse der Studie wurden heute vorgestellt.
Hier entwerfen sie Messestände, planen Bauvorhaben, Projekte mit klaren Deadlines. Und doch arbeiten sie in diesem Architekturbüro am Niederrhein nur noch 4 Tage pro Woche. Der Freitag ist meistens frei.
Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter sind natürlich zu einem gewissen Teil auch projektbezogen. Und wenn es das Projekt erforderlich macht, dann arbeiten sie auch an dem Freitag, haben aber dafür an einem anderen Tag frei.
Das Architekturbüro hat an einer Studie der Uni Münster teilgenommen, zusammen mit 40 weiteren Unternehmen. Ergebnis? Die Produktivität steigt, Meetings sind kürzer, die Abläufe in der Produktion effizienter. Die 4-Tage-Woche dient als Anlass, um bestehende Prozesse zu verbessern. Trotz kürzerer Arbeitszeit bleiben Umsatz und Gewinn stabil. 39% der Arbeitgeber in der Studie wollen die 4-Tage-Woche dauerhaft behalten. 34% verlängern die Testphase. Nur 20% lassen wieder 5 Tage arbeiten. Hauptmotivation der Unternehmen? Attraktiver werden für Fachkräfte.
Die Daten zeigen auch, dass das vielen gelungen ist. Also diejenigen, die damit geworben haben, haben die meisten davon berichtet, dass sie ja deutlich mehr Bewerbungen erhalten haben. Aber dieser Vorteil wäre gegebenenfalls natürlich auch verloren, wenn jetzt jedes Unternehmen die 4-Tage-Woche anbieten würde.
Die Ergebnisse der Studie seien nicht allgemein übertragbar. Denn die Arbeitgeber haben freiwillig teilgenommen und waren somit grundsätzlich bereits offen für die 4-Tage-Woche.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 19. Oktober.
Ausläufer des Tiefs bei Italien sorgen dafür, dass es in der Nacht vom Südwesten und Westen bis zur Mitte gebietsweise regnet. Im Westen regnet es mitunter kräftig. Am Tag im Westen und Nordwesten hier und da Regen. Sonst ist es stark bewölkt oder neblig trüb, teilweise auch freundlich. Sonnig vor allem von Sachsen bis nach Vorpommern. In der Nacht 15 bis 7 Grad, am Tag 13 Grad in der Eifel und 21 Grad im Raum Leipzig. Am Sonntag ruhiges, trockenes Wetter, abseits zäher Nebelfelder Sonnenschein. Gegen Abend von der Nordsee Wolken und erste Tropfen. Am Montag im Norden und Nordwesten gebietsweise Regen, sonst Sonne, Wolken und Nebel. Am Dienstag Regen von Nordwest nach Südost, später im Nordwesten freundlicheres Wetter.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Ingo Zamperoni schauen wir auf die Zukunft der transatlantischen Beziehungen nach dem Abgang von US-Präsident Biden. Und wir berichten über religiöses Mobbing an deutschen Schulen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.